Artistocast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte. Wie oft suchst du etwas am Tag? Ich meine jetzt nicht die Haustürschlüssel oder das Handy. Wie oft sucht man im Alltag etwas in einer Datenbank? Bei Google oder bei Wikipedia? Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber die Antwort ist oft. Forschen hat auch viel mit Suchen zu tun. Mal schnell einen Begriff nachschlagen, die Jahreszahlen überprüfen, die man im Kopf hatte, eine Person suchen, nach Literatur oder Bildern recherchieren. Das alles gehört zu unserem kunsthistorischen, wissenschaftlichen Alltag. Da möchte man doch meinen, dass wir in diesen unzähligen Datenbanken uns bestens auskennen. Dass wir überhaupt etwas im Internet oder in einer Datenbank finden, ist nicht selbstverständlich. Und das, was hinter diesem kleinen, weißen Suchfeld passiert, ist keine Zauberei. Dahinter steckt Information Retrieval, also die Informationsrückgewinnung. Das ist ein Fachgebiet, in dem Methoden und Techniken aus der Informationswissenschaft, Informatik und der Computerlinguistik zusammenkommen, um das Suchen nach komplexen Inhalten zu ermöglichen. Es geht um das Wiederauffinden von Informationen aus großen Mengen von gespeicherten Daten und Dokumenten mittels einer Suchanfrage, auch Query genannt. Dabei geht es nicht nur darum, etwas wieder aufzufinden und aufzulisten, sondern möglichst effizient große Datenbanken wie zum Beispiel Bibliothekskataloge, Online-Ressourcen oder das Prometheus-Bildarchiv zu durchforsten. Ich möchte heute herausfinden, was hinter dem Suchfeld passiert, warum ich manchmal enttäuscht von den Ergebnissen bin und wie Suchmaschinen mir bei der Suche auch helfen, ohne dass ich es merke. Weil das Information Retrieval sich aus unterschiedlichen Fächern bedient, habe ich mir heute zwei WissenschaftlerInnen zu Gast eingeladen. Dr. Jürgen Hermes ist Geschäftsführer des Instituts für Digital Humanities der Universität zu Köln und kennt sich mit sprachlicher Informationsverarbeitung und Suchmaschinen wie Google aus. Dr. Lisa Diekmann ist promovierte Kunsthistorikerin und Softwareentwicklerin und sorgt dafür, dass wir nun schon seit 20 Jahren im Prometheus-Bildarchiv mit einer Suchfrage in über 100 unterschiedlichen Datensammlungen etwas finden können. Gerade sind in Prometheus über 3 Millionen Bilder eingespielt. Wie finde ich da die Nadel im Heuhaufen?
Ja, erstmal würde ich, glaube ich, gar nicht unbedingt von der Nadel im Heuhaufen sprechen, ehrlich gesagt, weil wir ja einen großen Vorteil haben bei Prometheus. Denn wir haben ja quasi das Wissen über das Informationsbedürfnis der NutzerInnen, was Google ja jetzt erstmal so nicht hat. Wir wissen ja in den meisten Fällen, dass die NutzerInnen nach Kunstwerken, nach kulturellen Objekten suchen, nach KünstlerInnen, nach Standorten, nach bestimmten Themen.
Und dann findet man das hoffentlich auch. Jetzt ist es aber so, dass für uns aus BenutzerInnen-Perspektive ein schönes Interface dazwischen liegt, also die Oberfläche, in der wir suchen, der kleine Suchschlitz, den wir alle kennen. Was liegt denn da eigentlich dahinter?
Vielleicht kann ich allgemeiner antworten. Also tatsächlich ist Lisa für Prometheus die Spezialistin. Aber wenn man Suchmaschinen oder Information Retrieval im Allgemeinen betrachtet, dann hat man tatsächlich ja auf der Oberfläche eben diesen Suchschlitz, wo man Suchanfragen oder Queries reinschreiben kann und man kriegt dann Ergebnisse dazu. Und was im Innern der Suchmaschine passiert, basiert zum großen Teil oder das zentrale Element da drin ist ein Index. Und in diesem Index ist kodiert, was sich wo findet. Ja, das heißt, man hat eine Menge von, normalerweise sagt man Dokumente, wo man, wo Informationen gespeichert sind, die man halt eben dann auch zurückliefert über die Suchmaschine. Und in diesen Dokumenten, die haben eben einen Inhalt. Und der Index zeigt jetzt halt, beziehungsweise im Index ist gespeichert, welcher Inhalt in welchen, sich in welchen Dokumenten findet. Und der ist normalerweise, also wenn wir von einem Index sprechen, dann stellt man sich das ja so vor, dass halt eben jedes Dokument quasi so eine alphabetische oder wie auch immer sortierte Liste enthält von den Sachen, die drin sind. Eine Suchmaschine hat jetzt einen invertierten Index. Das heißt, da sind die Sachen, die sich in den Dokumenten finden, sind eben indexiert und haben eine Reihe von Dokumenten, in denen sie sich finden. Wenn man einen bestimmten, das nennt man Term, sucht, dann wird in dem Index geguckt, in dem invertierten Index geguckt, wo in welchen Dokumenten findet sich der Term, und man kriegt halt eben diese Dokumentliste zurück. Das hat halt eben den Vorteil, dass man die einzelnen Suchterme, also die einzelnen Dinge, nach denen man sucht, auch verknüpfen kann mit sogenannten Boolschen Operatoren, wie und oder, und dann einfach eine Schnittmenge beziehungsweise eine Vereinigungsmenge von diesen Dokumenten zurückgibt.
Bevor wir zum Verknüpfen kommen, habe ich nochmal eine Frage zum Verständnis. Mein Wort, das schreibe ich also da rein, das ist der Term. Ja. Und dieser Term rennt jetzt durch den Index durch und prüft, wo er drin vorkommt. Und alle Elemente, in denen er sich wiederfindet, werden mir dann als Suchergebnisse angezeigt. Also wie so kleine Schächtelchen, da liegen die ganzen Inhalte sortiert und indexiert. Und der Term rennt da durch und sagt, aha, du bist mir doch ähnlich, du siehst genauso aus wie ich, komm mal mit, wir machen das Suchergebnis. Kann ich mir das so vereinfacht vorstellen?
Das ist quasi ein weiterer Schritt, den die Suchmaschine macht, auf den du jetzt ansprichst, dass halt die Suchanfragen vorverarbeitet werden. Ja, also man gibt halt eben eine Suchanfrage ein und dann wird halt eben mit dieser Suchanfrage was Bestimmtes gemacht, zum Beispiel halt eben in einzelne Wörter oder Terme zerlegt. Ja, wobei Terme nicht unbedingt Wörtern entsprechen müssen, sondern Terme vielleicht noch vereinfacht werden. Ja, weil eventuell ist halt eben gar nicht die Groß- und Kleinschreibung relevant. Das heißt halt eben, die Suchanfrage, die ich eingebe, wird zum Beispiel halt eben in Kleinschreibung dann umgewandelt, um halt eben alle Dokumente zu finden, in denen es groß oder klein geschrieben ist, dieser Term.
Das heißt, nachdem ich etwas eingegeben habe, gibt es gewisse Verfahren, die aus meinem eingegebenen Wort einen Term machen, das umwandeln, irgendwas damit rumbasteln. Und damit klappt dann das Finden schneller?
Genau, ich glaube, wir haben uns schon so sehr daran gewöhnt, einfach in Kleinschreibung einzugeben, dass aber ein großes L nicht gleich ein kleines L ist. Da müssen ja eben Filter angewendet werden im Hintergrund sozusagen, die das erstmal machen, dass man eben nach einem, dass man quasi diesen Lowercase-Filter anwendet im Hintergrund, damit man eben sowohl Klein- als auch Großbuchstaben finden kann. Und dann gibt es noch viele weitere Filter, die eben im Hintergrund dafür sorgen, dass ich mit meiner Suchanfrage eben nicht ganz so spezifisch sein muss, wie zum Beispiel der Umlautfilter oder so, der dann auch diakritische Zeichen normalisiert, sowas.
Jetzt erklärt sich für mich auch, dass ich manchmal Dinge finde, obwohl ich mich komplett verschrieben habe. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt habe ich euch beiden als SpezialistInnen da. Was passiert denn hinter diesem Suchschlitz genau? Also welche Filter können bei Suchmaschinen im Einsatz sein? Und wie wird meine Zeichenkette eigentlich verändert, bevor es ans Suchen geht? Also was passiert mit meinem Term? Und wieso finde ich manchmal Dinge, die ich nicht gesucht habe?
Theoretisch kann man gibt ja eine Zeichenkette ein, und der Rechner kann natürlich alles mit dieser Zeichenkette machen. Das heißt, man kann sich jeden Filter, den man sich ausdenken kann, kann man auch in eine super Suchmaschine implementieren. Normalerweise wird halt tatsächlich sowas gemacht, wie die Großbuchstaben auf Kleinbuchstaben zurückgeführt. Was auch oft gemacht wird, ist, dass Wörter auf ihre Stammformen zurückgeführt werden. Ja, dass man halt eben nicht nur wenn man Hund sucht, ja, zum Beispiel, also irgendwas, wo ein Hund drin vorkommt, dass man halt eben auch Dokumente zurückbekommt oder Suchergebnisse zurückbekommt, wo Hunde drinstehen, aber nicht der Hund selbst. Ja. Es wird halt eben dann tatsächlich auf die Stammform zurückgeführt. Das muss man dann natürlich halt eben in der Suchanfrage als auch im Index machen. Ja. Ansonsten findet man die Dinge nicht mehr. Was du auch richtig gesagt hast, ist, dass teilweise Schreibfehler korrigiert werden. Ja, dass dahinter halt eben eine Art von Rechtschreibprüfung läuft, die dann bei besonders wild aussehenden Suchanfragen halt eben versucht, das auf Begriffe zurückzuführen, die Suchmaschine auch kennt. Und damit halt eben Rechtschreibkorrektur macht. Das kennen wir auch aus anderen Programmen, eben aus Textverarbeitung oder Autovervollständigung, wenn ich Kurznachrichten auf dem Handy schreibe und so weiter. Und was natürlich halt eben auch gemacht werden muss, ist, dass halt Suchterme, die ich tatsächlich suche, unterschieden werden von Operatoren. Ja, also wenn ich halt eben Metainformationen drin habe, wenn ich zum Beispiel, wie ich gerade eben schon gesagt habe, mit boolschen Operatoren meine Suchergebnisse verknüpfe, weil ich Hund und Katze suche oder Hund oder Katze suche, dann muss halt eben dieses Und und Oder muss nicht im Index gefunden werden, sondern muss halt eben interpretiert werden als dieser boolsche Operator.
Es gibt ja auch Filter oder Verfahren, die integriert werden, die wir bei Prometheus zum Beispiel gar nicht anwenden, wie zum Beispiel der phonetische Tokenfilter, der zum Beispiel Namen, Schreibweisen korrigiert, also Meier mit Y, Meier mit I oder so, ne? Und da wir aber so spezifische KünstlerInnen-Namen haben, haben wir diesen Filter zum Beispiel nicht eingebaut. Genauso wenig wie so Stoppwortlisten, ne? Dass man eben Artikel oder so, also das oder ein oder so, gar nicht berücksichtigt bei der Suche. Das ist in unserem Fall aber teilweise wichtig, wenn wir uns irgendwie der Schrei oder so angucken. Da ist das der entscheidend als Titelwort. Und deswegen haben wir keine solche Stoppwortliste integriert.
Also das heißt, dass die Verfahren, die dahinter stehen, nicht immer zu einem besseren Suchergebnis führen?
Ganz genau, ja. Oder beziehungsweise, also wenn wir uns mal vielleicht die beiden Messgrößen angucken für Information Retrieval Systeme, also Precision und Recall, muss ich immer ausbalancieren zwischen diesen beiden. Also will ich möglichst präzise suchen, dann darf ich keine Filter einbauen, weil ich dann natürlich durchaus weitere oder mehrere Suchbegriffe bekomme.
Also das Ziel ist, bei der Entwicklung einer Suche genau diese Suchmodalitäten so zu entwickeln, dass man am Ende nicht zu viele und nicht zu wenige Ergebnisse bekommt. Ist es das, was du mit dem Verhältnis von Precision und Recall, also der Genauigkeit und der Trefferquote meinst?
Genau, denn irgendwie muss ja eine gewisse Unschärfe bei der Suche sein, weil sonst ist der Recall eben zu schlecht. Also wenn ich mir einfach mal das Beispiel angucke, Raphael, den gibt's in, ja, sag ich mal, drei verschiedenen Schreibweisen, vielleicht noch mehr, aber ich nehme mal die drei gängigen, Raffaello, die italienische Schreibweise, Raphael mit PH, die englische und unsere deutsche. Wenn wir die Daten nicht anreichern würden mit weiteren Varianten des Namens, des Künstlernamens, dann würden wir nur einen Teil der relevanten Dokumente finden.
Oh, das kenne ich nur zu gut. Und es macht mich manchmal total verrückt. Bei der Recherche habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, am Anfang immer so ein paar Testfragen zu machen, um herauszufinden, wie die Suche in einer Datenbank funktioniert. Ich frage dann in unterschiedlichen Schreibweisen den Namen ab. Also mal Bartholomäus mit Ä, mal mit EU geschrieben. Oder auch den Titel in unterschiedlichen Sprachen. Mal Auferstehung, dann Resurrection. Diese Kontrollfragen helfen mir dann zum Beispiel zu verstehen, welche Mechanismen und Filter hinter diesem Suchschlitz eingebaut sind.
Genau, das führt aber eben auch dazu, dass die Precision darunter leiden kann. Wenn jetzt zum Beispiel, also Peter Cornelius, der wird hat quasi eine Variante seines Namens, ist eben Raphael. Und wenn das dann auch mit indexiert wird, dann findet natürlich meine Suche nach Raphael auch Datensätze von Peter Cornelius. Das heißt, mein Recall ist in Bezug auf Raphael viel besser, weil ich eben alle verschiedenen Schreibweisen finde, aber gleichzeitig leidet die Precision darunter, weil ich auch Datensätze finde, möglicherweise, die ich gar nicht suchen wollte.
Jede Entscheidung für oder gegen einen Filter oder Operatoren hat Auswirkungen auf das Verhältnis von Precision und Recall. Das sind ja wichtige Vorüberlegungen, die Auswirkungen auf den Umgang mit den Daten haben. Das bedeutet ja auch im Umkehrschluss, dass man das Suchverhalten der NutzerInnen recht gut kennen muss. Was wird gesucht, wie wird gesucht, wird mehrsprachig gesucht und wenn ja, in welchen Sprachen? Das hängt ja da auch von der Beschaffenheit der Daten ab. Es können natürlich nur Informationen gefunden werden, wenn sie auch in den Daten abgelegt sind. Kann man trotzdem sagen, dass es gewisse Standards für Suchmaschinen gibt? Oder andersherum gefragt, hat sich für wissenschaftliche Datenbanken oder Repositorien ein Minimalanspruch herauskristallisiert? Manchmal liest man ja auch in den Beschreibungen von Datenbanken, dass Elasticsearch verwendet wird zum Beispiel. Oder macht man zuerst eine Zielgruppenanalyse?
Ja, ich glaube, da läuft auch so ein bisschen voran, was Nutzer und Nutzerinnen halt kennen. Ja, und die kennen natürlich halt eben die Suchmaschinen aus dem Internet und die wissen, wie die funktionieren, weil die gab es ja quasi seit Entstehung des Internets, brauchte man halt irgendwie eine Maschinerie, um die Dinge zu finden in diesem riesigen verzweigten Netz, die einen interessieren. Und das heißt, da setzen natürlich solche Suchmaschinen dann auch ein bisschen Standards, weil Nutzer und Nutzerinnen kennen die schon vorher und kommen dann halt eben auf spezifische Suchmaschinen, wie halt zum Beispiel Prometheus. Weil du nach Elasticsearch gefragt hast, das ist ja quasi nur eine Open-Source-Software, die man verwenden kann, um eine Suchmaschine zu bauen. Ja, also es ist halt eben eine Software, die man einsetzen kann, die halt eben sehr gut skaliert, die sehr schnell ist, die auf verschiedene Server verteilbar ist und so. Und vor allem, wenn man halt eben viel und große Datenmengen hat, dann bietet die halt eine sehr effiziente Methode, da eine Suchmaschine inklusive Indexierung und so weiter drauf aufzusetzen. Da gibt es aber auch Konkurrenzprodukte. Nur Elasticsearch ist halt eben Open Source und es wird beständig weiterentwickelt.
Manchmal sieht man ja auch beim Suchen innerhalb einer Homepage oder Datenbank, dass die Google-Suche in die Homepage eingebaut ist. Ist es dann auch okay? Läuft das unter dem Motto, ja, kann man machen, das kennen die Leute, die kennen sich damit eh aus? Oder gibt es auch Probleme mit der Verwendung des Suchmaschinenriesen?
Die kann es halt auch, ne? Also die Uni Köln jetzt zum Beispiel hat ja auch, lässt auf ihrer Seiten, auch auf die internen, auch die Google-Suche laufen. Da weiß man halt, dass man eben vom großen Marktteilnehmer bedient wird. Ja, und das meiste, also wie gesagt, was man kennt, das nutzt man ja auch gern. Das ist halt eben auch so meine Erfahrung in der Wissenschaft. Wir machen ja Digital Humanities und machen halt immer wieder Tools für GeisteswissenschaftlerInnen. Es ist halt schwer, Neues zu etablieren, weil sich die Leute darauf einlassen müssen. Und deswegen muss man die tatsächlich am besten immer an der Hand nehmen, was sie halt eben schon kennen, und das irgendwie weiter ausbauen.
Genau, und ich denke, dass Google zum Beispiel auch andere Relevanzkriterien zugrunde legt, als jetzt zum Beispiel Prometheus, das ist ja völlig klar auch. Und da geht es dann, also ich weiß gar nicht, ob die so offengelegt sind, diese Kriterien, vielleicht kann Jürgen dazu mehr sagen, aber man weiß ja zumindest, dass Aktualität der Themen, Standorte, persönliche Einstellungen, Links, die auf die Seiten verweisen und so weiter und wissenschaftliche Seiten oder so höher gerankt werden.
Ja, und bezahlte Positionierung, also das Ranking des Suchalgorithmus ist ja dann auch möglich. Mir ist es letztens aufgefallen bei der Suche nach einem Kunstwerk in einem kleinen verschlafenen Nest in Südböhmen. Ich habe die ersten zwei Google-Seiten erstmal durchgeklickt, die waren nämlich voll mit Reiseempfehlungen und Hotels, bis ich dann erst auf der dritten Seite das historische Gebäude gefunden hatte, nachdem ich eigentlich gesucht hatte. Also so relevant sind dann die Ergebnisse auch gar nicht mehr.
Ja, es kommt natürlich drauf an, also wie Google beziehungsweise halt eben die Maschinerie dahinter das als relevant einstuft. Weil Lisa das ja kurz aufgeworfen hat, was da genau hintersteht, also was im Groben dahinter steht, weiß man. Wie der Ranking-Algorithmus im Genauen funktioniert, das weiß man nicht. Das liegt halt eben auch daran, dass das natürlich auch ausgenutzt wird. Ja, also wie du gerade eben gesagt hast, auch Jacqueline, dass man halt eben die quasi bezahlte Angebote beziehungsweise halt eben Werbungsangebote da die ersten paar Seiten verstopfen. Es liegt halt eben auch daran, dass halt die Leute, die die Seiten erstellt haben, halt wussten, wie man besonders hoch in Google gerankt wird. Und das ist halt eben so ein Katz-und-Maus-Spiel. Also Google dreht irgendwie was am Algorithmus, um halt eben die tatsächlichen werbefreien Informationen nach oben zu kriegen und dann auf der anderen Seite macht halt eben die Werbeindustrie beziehungsweise die SEO-Industrie genau das Gegenteil und versucht halt eben da wieder gegen anzukommen und halt eben die eigenen Inhalte oder die eigenen Mechanismen da halt eben höher einzuspielen. Also es gibt, wenn wir den kleinen Exkurs machen wollen, was alles hinter dem Ranking-Algorithmus steht, ist am historisch ältesten der Ansatz, dass man halt die Relevanz von Suchtermen für bestimmte Dokumente, die man zurückliefert, ermittelt. Ja, das, man schaut halt eben, wie oft kommt Term X in Dokument Y und in Dokument Z vor. Und wenn es in dem Dokument Y häufiger vorkommt, dann ist es halt eben wichtiger als Dokument Z. Ja, oder dass man halt eben schaut, ob es in bestimmten, ob es in Überschriften vorkommt oder in Metadatenfeldern oder und so weiter. Das wird dann halt eben auch höher gerankt. Ja, oder dass halt eben geschaut wird, wie wichtig ist die relative Häufigkeit. Das ist der sogenannte TF-IDF-Wert, Term Frequency, Inverse Document Frequency, also das Produkt daraus. Halt eben je öfter ein bestimmter Term in einem Dokument vorkommt, aber je weniger oft in anderen Dokumenten vorkommt, desto wichtiger oder desto sprechender scheint er halt eben für das entsprechende Dokument zu sein.
Genau, und ein Suchbegriff zum Beispiel, der im Titel vorkommt, der hat eben auch mehr Gewicht als ein Suchbegriff in einer langen Beschreibung.
Aber da sprechen wir ja was total Spannendes an, worüber wir wirklich diskutieren müssen. Was ist denn eigentlich Relevanz? Jürgen, was du jetzt aufgezählt hast, ist eine Relevanz, die sich metrisch bestimmen lässt. Was kommt wie häufig vor? Und Lisa, du machst jetzt eine neue Dimension auf, wenn du sagst, Relevanz kann auch gewichtet werden. Nennungen im Titel, in der Literaturangabe gehen mehr ins Gewicht als ein Auffinden des Terms im Fließtext.
Naja, das ist ja erstmal nur eine Annahme. Ich nehme an, dass der Datensatz relevanter ist, wo das Titelwort oder wo der Suchbegriff eben im Titel enthalten ist, als ein anderer Datensatz, der eben, wo das Wort, was man eingegeben hat, eben in dem Beschreibungstext vorkommt. Das nehme ich ja erstmal nur an. Und ich muss ja irgendwelche Gewichtungen zugrunde legen, um zu ranken. Das ist für den Nutzer, die Nutzerin ja ganz wichtig. Bei Prometheus zum Beispiel ranken wir auch nach Bildqualität. Wenn die NutzerInnen eben die Bildqualität bewertet haben von den Bildern, wird das mit hinzugezogen, damit die Bilder mit der besseren Qualität eben höher gerankt werden.
Ja, und jetzt komme ich noch mit meiner Suchanfrage und habe ganz andere Dinge als relevant im Kopf. Das passt dann oft gar nicht zu der Gewichtung, die die Suchmaschine mir als Ergebnisse vorgibt.
Genau, deswegen gibt es eine subjektive Relevanz. Und eine objektive Relevanz. Für die Suchmaschine sind die Treffer schon relevant, auch wenn du denkst, das ist ja hier nur Mist, was mir zurückgeliefert wird. Aber die Suchmaschine hat eben Kriterien, nach denen sie dann eben rankt. Und wenn ich da noch ganz kurz das eine Beispiel bringen kann, und zwar, wenn ich nach der Kathedrale in Worms suche und mir werden Datensätze mit Würmern zurückgegeben, dann habe ich die wahrscheinlich nicht gesucht, oder die erscheinen mir nicht relevant, aber für die Suchmaschine sind sie eben deswegen relevant, weil wir eben ein englisches Wörterbuch integriert haben und das die Terme quasi anreichern mit den englischen Suchtermen.
Das ist halt eine sehr wichtige Frage nach der Relevanz, beziehungsweise halt eben nach der Unterscheidung, was hält jetzt der Nutzer oder die Nutzerin für relevant und was hält die Suchmaschine für relevant. Das muss halt irgendwie zusammengebracht werden. Und wichtig dabei ist halt, das muss alles irgendwie, du hast jetzt gesagt, das kann man irgendwie messen oder berechnen. Das muss natürlich alles irgendwie gemessen oder berechnet werden können. Aber wir halt eben hier mit Computern arbeiten und diese Computer müssen halt irgendwie operationalisieren, Relevanz operationalisieren, nenne ich das jetzt mal. Das war halt eben nur der erste Ansatz, dieses halt eben zu schauen, wie verhält sich der Term in den bestimmten Dokumenten oder was Lisa gesagt hat, wie verhält er sich im Dokument selbst, in den Überschriften, in den Metadaten und so weiter. Was zweites, womit halt eben Google auch in den letzten 25 Jahren halt sehr reich geworden ist oder sehr mächtig geworden ist, ist, dass sie ein weiteres Kriterium mit einbezogen haben, nämlich wie vertrauenswürdig oder maßgeblich oder kompetent sind die Dokumente, die ich finde. Die finde ich halt eben auf bestimmten Webseiten. Webseiten sind verlinkt. Und Google, das war halt eben das Geschäftsmodell, was wir vor 25 Jahren aufgesetzt haben. Google nimmt halt eben diese Verlinkung als Relevanzkriterium für Dokumente. Ja, das heißt, je mehr externe Links auf meine Webseite oder auf eine bestimmte Webseite, auf ein bestimmtes Dokument gehen und je vertrauenswürdiger die wiederum sind, desto vertrauenswürdiger wird halt eben mein Dokument auf meiner Webseite. Ja, das ist halt eben der PageRank-Algorithmus, der auch immer noch halt ein großen Teil ausmacht in diesen Relevanzkriterien und hat Google halt eben zu dem gemacht, was es heute ist. Aber die Entwicklung ist natürlich auch nicht stehen geblieben, sondern jetzt wird natürlich auch versucht, besser zu erraten, was Nutzer bzw. Nutzerinnen halt tatsächlich wollen. Ja, da sind wir halt eben bei den sogenannten Sprachmodellen, ja, wo halt eben versucht wird, über ja, einen relativ kurzen Prompt ja, oder eine Sucheingabe versucht wird zu erraten, was will denn Nutzer oder Nutzerin jetzt wirklich? Ja? Und das ist natürlich auch schon seit längerem in die Google-Suche eingebaut. Das finden wir jetzt aber halt eben noch sehr viel mehr in den gerade sehr heiß besprochenen Chat-KI-Programm, ja, also ChatGPT beziehungsweise die Bing-Suche oder Google wird demnächst mit, oder es ist schon teilweise mit Bard rausgekommen. Das wird auch so wahrscheinlich die nächste, also sobald man das heute beurteilen kann, die nächste Stufe der Suchmaschinen wird. Das ist dann halt, da muss ich mir ja gar nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, wie suche ich denn jetzt am besten, sondern ich formuliere halt einfach freisprachlich, ich will jetzt das und das, liefer mir das bitte.
Ja genau, weil im Moment ist es ja oft so, dass jeder seine eigenen Suchmechanismen hat oder so gewisse Suchstrategien, die man sich im Laufe der Zeit erarbeitet hat. Ich suche ja auf Google auch ganz anders als in den Museumsdatenbanken. Vor allem, wenn ich die ganz gut kenne. Ich habe ja vorhin schon so meine Suchstrategien erklärt. Jetzt muss ich aber auch mal ehrlich sein. Diese Expertensuche, also das Spezifizieren meiner Suchanfrage, verwende ich wirklich selten. Ich versuche beim Suchen eher möglichst viele Treffer zu generieren, also einen höheren Recall zu bekommen. Das mache ich vor allem dann, wenn ich nicht genau weiß, was ich suche oder wenn ich auch die Datensammlung noch nicht gut kenne, also nicht weiß, was da drin steckt. Ich will mir also erstmal einen Überblick verschaffen. In der Kunstgeschichte geht es ja auch oft um Vergleichswerke oder man hat mal was gesehen, weiß nicht genau, von wem das ist oder wo das nochmal war. Die Genauigkeit der Ergebnisse, die Precision und die Relevanz der Ergebnisse vernachlässige ich oft und klicke mich dann durch die Suchergebnisse. Das ist vom Zeitmanagement her eine ziemlich schlechte Suchstrategie. Kann man denn suchen lernen oder besser suchen, wenn man nicht genau weiß, was man suchen kann?
Aber ich glaube, das ist in deinem Fall die genau richtige Suchstrategie. Wenn du noch gar nicht genau weißt, was du suchst, eher breiter zu suchen und dann dich durchzuklicken, ist in deinem Fall, glaube ich, dann genau richtig. Wenn du präziser suchen möchtest, dann würdest du es ja tun.
Kann es sein, dass die von Sprachmodellen unterstützten Suchen, also Stichwort ChatGPT oder BERT, das Suchen erleichtern und zu besseren Ergebnissen führen? Also ich könnte ja dann einen ganzen Satz eingeben und das mit Bedingungen verknüpfen. Ich interessiere mich für Mariendarstellungen mit grünem Mantel in der frühen Neuzeit, aber nur gemaltes, lass bitte die Zeichnungen weg. Also wie vielversprechend wäre denn der Einsatz dieser Systeme für wissenschaftliche Datenbanken? Oder ist das schon testweise im Einsatz?
Bin ich jetzt überfragt. Also die Modelle, die Sprachmodelle, die jetzt gerade auf dem Markt sind oder die gerade frei zugänglich sind, die operieren ja quasi noch auf allem oder halt eben auf sehr vielen, halt eben auf Milliarden von Dokumenten, die da bis 2021 jetzt im Fall von ChatGPT eingespeist wurden. Die können sicherlich halt eben auch mit spezifischen Datenbanken gekoppelt werden. Und aber natürlich halt hat das auch eine Gefahr. Es ist halt eben nicht nur so toll, es geht dann alles besser und ich kriege viel schneller geliefert, was ich eigentlich suche. Man wird natürlich auch mehr geleitet. Also halt dadurch sieht man halt eben jetzt schon, man kann sich natürlich halt eben wissenschaftliche Abstracts oder so verfassen lassen mit Literaturangaben und so weiter. Aber die Literaturangaben gibt es halt nicht oder so. Sieht auf den ersten Blick, sieht das halt gut aus. Ist aber halt eben, wenn man die Kompetenz hat, um den Output zu beurteilen, halt manchmal sehr fragwürdig. Und das ist natürlich halt die Gefahr, weil je weiter ich halt, ne, also jetzt mit deiner Suchstrategie, die hast du halt eben etabliert, das ist halt, ne, du siehst halt eben, was dabei rauskommt und kannst das halt eben weiter verfeinern. Leitest dich dabei aber halt größtenteils auch selbst. Ne? Natürlich halt in Rückgriff auf das, was die Suchmaschine dir bereitstellt. Wenn du halt eben jetzt nur noch eine Frage stellst, ja, und nimmst dann halt eben das, was zurückkommt, als gegeben an, dann gibst du halt eben einen Großteil der Kontrolle auch aus der Hand. Ja, deswegen ist es halt zumindest ein zweischneidiges Schwert.
Ja, und vielleicht auch noch ganz kurz zu der Frage, wie kann ich besser suchen lernen? Man hat ja selber auch Möglichkeiten, die Anfrage zu beeinflussen durch eine gewisse Suchsyntax. Da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das sind die Boolschen Operatoren. Ich kann mit und verknüpfen. Das ist so der Standard. Und dann kann ich aber auch eben mit and not oder or verknüpfen. Und ich könnte zum Beispiel dann suchen nach Madonna oder Maria, weil ich nicht weiß, ob der Künstler, ob die Datenbank das als Maria bezeichnet hat oder als Madonna bezeichnet hat. Von daher habe ich auch selber Möglichkeiten, das Suchergebnis noch anders zu beeinflussen. Ich kann zum Beispiel auch unscharf suchen. Das bedeutet, man hängt eine Tilde hinter meinen Suchterm. Und dann wird mit Hilfe, glaube ich, der Levenstein-Distanz, das kann Jürgen wahrscheinlich viel besser erklären als ich, wird eben bei komplizierten Namen, wie zum Beispiel Giacometti, wo ich die Schreibweise nicht kenne oder so, eben unscharf gesucht, dass da eben mehrere Möglichkeiten in Frage kommen. So habe ich eben auch die Möglichkeit, die Suche noch zu beeinflussen.
Ja, dazu, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das kann man halt eben mit der Levenstein-Distanz machen oder mit Needleman-Wunsch. Oder es gibt halt eben verschiedene Algorithmen, die einfach die Übereinstimmung von Zeichenketten oder die Distanz von Zeichenketten berechnen können. Und da kann man dann einfach ein Distanzmaß angeben und sagt halt, wenn ein Buchstabe ausgetauscht ist oder fehlt oder umgestellt ist oder so, dann liefer mir das zurück. Oder auch das halt je nach Länge des Worts dürfen dann auch mehr auftauchen oder so. Damit kriegt man dann natürlich halt eben sehr viel mehr Ergebnisse. Das ist halt eben auch schwieriger zu implementieren in der Suche, weil halt eben dann das nicht auf einem normalen Index operieren kann, sondern man da halt eben dann auch die Vorverarbeitung machen muss. Aber das sind halt Dinge, die man einsetzen kann und die man halt eben teilweise auch braucht.
Jetzt kommen wir mal von den großen Suchmaschinen und dem potenziellen Nutzen der Sprachmodelle zurück zu unserem kunsthistorischen Alltag. Ich gehe mal von einem Szenario für das Suchen aus. Ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen, mittels Boolschen Operationen die Suche verfeinert, präzisiert und bekomme die Ergebnisse meiner Suche ausgespielt. Meistens werde ich aber das Gefühl nicht los, dass es da noch mehr gibt. Es bleibt immer so eine Unsicherheit, auch so eine Unklarheit, ob meine Strategie des Suchens auch die richtige gewesen ist. Und naja, ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich solchen intransparenten Abläufen erstmal grundsätzlich misstraue oder woher weiß ich eigentlich, dass ich richtig gesucht habe? Wie finde ich heraus, ob ich alles gefunden habe, was in der Datenbank liegt? Wie findet man als BenutzerIn heraus, ob es eine gute Suche gewesen ist?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Ich glaube, du hattest im Vorfeld die Frage gestellt, wie kann ich denn, also ich hatte das Beispiel, glaube ich, irgendwie, wenn ich weiß, 1000 Dürer sind in der Datenbank. Wie kann ich denn feststellen, wenn ich gesucht habe, dass ich wirklich alle gefunden habe? Und das kannst du natürlich überhaupt nicht, weil wenn nur ein Datensatz falsch bezeichnet ist oder der Name anders geschrieben ist, dann wird er eben nicht gefunden und der Recall ist dann eben nicht bei 100%. Und das wirst du nicht feststellen können, das werde ich auch nicht feststellen können, bei 3 Millionen Datensätzen. Das kann man vielleicht noch bei 50 einmal durchgehen, aber das kann man nicht bei 3 Millionen Datensätzen, die bei Prometheus integriert sind. Und wir machen natürlich systematische Abfragen, um bestimmte Features zu testen, eben wie sowas wie die Integration der KünstlerInnen, Namen, Varianten, ob das alles so passt. Wir versuchen auch weitere mit hinzuzunehmen, die neu hinzukommen. Und natürlich gibt es systematische Abfragen, aber ich glaube nicht, dass man dem Ganzen wirklich komplett auf den Grund gehen kann.
Heißt das, dass eine Suche nur so gut ist, wie die Daten, auf denen gesucht wird?
Wie die Daten, wie die Anreicherung, wie die Filter, wie die Gewichtung, also all diese Faktoren, die wir eben eigentlich alle gerade schon besprochen haben, spielen da natürlich eine Rolle. Und ich habe ja nicht schlecht gesucht, wenn ich nach Worms gesucht habe, wie gesagt, und dann Datensätze zurückbekomme, die ich gar nicht zurückbekommen wollte. Das heißt ja nicht, dass meine Suche schlecht ist, sondern dass eben Parameter zugrunde gelegt werden oder Daten angereichert wurden im Hintergrund, die dazu führen, dass eben Dokumente als relevant betrachtet werden, die ich eben nicht als relevant erachte.
Ja, und einfach zu schnell sagt man dann, oder zumindest ich, was für eine blöde Suchmaschine, die hat nicht begriffen, was ich gesucht habe. Ich anthropomorphisiere oft, auch wenn ich es eigentlich besser wissen sollte. So oft habe ich schon Suchfelder verteufelt, weil ich mit meiner Suchanfrage nichts gefunden habe, obwohl ich wusste, dass da in den Daten drinsteckt. Wenn zum Beispiel Inventarnummern in der Forschungsliteratur oder bei Ausstellungskatalogen ein anderes Format haben als in der Museumsdatenbank, das macht mich wahnsinnig. Aber unabhängig davon, weiß die Maschine natürlich nicht, was ich mit meinen eingegebenen Zeichen intendiert habe. Ist ja nicht semantische Suche.
Genau, ich glaube, es ist wichtig, dass NutzerInnen die Möglichkeit haben, möglichst viele Dinge auch selbst einzustellen, dass sie eben ausschalten können, dass die englische Suche mitverwendet wird. Das haben wir aktuell noch nicht integriert, aber das soll passieren in naher Zukunft. Oder eben aber auch die ganzen Schlagwörter, die von Artigo bei Prometheus integriert sind, die von ganz vielen NutzerInnen eben eingegeben wurden, dass man die auch an- und ausschalten kann sozusagen. Weil manchmal kann diese Anreicherung sinnvoll und wichtig sein, wenn man zum Beispiel sich von David Bonaparte überquert den großen St. Bernhard anguckt und dann haben NutzerInnen Napoleon verschlagwortet, dann finde ich eben diesen Datensatz auch, wenn ich nach Napoleon suche. Aber die Schlagwörter, die sind ja manchmal auch relativ ausufernd bei Artigo, dann kann es auch sinnvoll sein, dass man auch das ausschalten kann. Also solche Mechanismen einzubauen, um dem Nutzer da auch einen gewissen Spielraum zu geben.
Also dann im Prinzip weggehen von diesem einen Suchschlitz, weil der dann auch nicht ausreicht, um eine kontrollierte Suche aus der Perspektive von BenutzerInnen zu machen. Das bedeutet, wir müssen auch generell Suche wahrscheinlich transparenter gestalten. Es wäre schön, wenn ich selbst entscheiden könnte, welcher dieser Filter und Verfahren, also wie Groß-Kleinschreibung, Delimiter, Umlaut-Filter eingesetzt wird, oder? Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, welche Automatismen eingesetzt werden? Wird das transparent gemacht, was da so im Hintergrund passiert?
Also wir versuchen das tatsächlich so transparent wie möglich zu machen. Wir haben da eben, man kann sich informieren, wenn man möchte. Wir haben auch eine Hilfeseite für Suchanfragen, also Suchsyntax, wie setze ich die eben sinnvoll ein? Das gibt es schon. Allerdings würde ich sagen, alle Filter komplett auszuschalten, würde wahrscheinlich auch nicht zu einem guten Ergebnis führen. Aber vielleicht hat Jürgen da auch eine Einschätzung zu.
Ja, es ist halt datenbankspezifisch beziehungsweise nutzungsspezifisch. Das kann man, glaube ich, nicht sagen, dass man jetzt Filter ein- oder ausschalten sollte. Jetzt auch wieder aus Google-Perspektive oder aus Suchmaschinen-Perspektive. Ich weiß es jetzt aber nur bei Google, da kann man halt tatsächlich wortwörtlich suchen. Ja, weil ansonsten wird halt eben alles Mögliche mit der Suchanfrage gemacht. Was ich ja gerade eben auch gesagt habe in der Vorverarbeitung. Das kann man halt alles ausschalten und genau das suchen, was man halt eben da eingibt. Und dann werden halt eben aus dieser Suchanfrage halt die an den Leerstellen die Terme extrahiert und die werden gesucht und fertig. Das macht aber kaum einer. Das ist halt eben nicht die Default-Einstellung. Das kann man halt oben, wo man eben Suchfilter einstellen kann nach beliebiger Zeit und nach beliebiger Sprache oder auch Ort oder so, kann man das halt eben auch als wortwörtlich einstellen. Ich mache das sehr selten, eigentlich fast nie. Ich weiß nicht, ob andere das machen, aber es ist halt nicht die Default-Einstellung.
Also das heißt, man kann suchen lernen. Das sind ja schon mal gute Neuigkeiten. Man kann sich informieren, was für Verfahren hinter diesem Suchmechanismus stecken, um dann auch die eigene Suche zu verbessern, zu optimieren oder zumindest begreifbarer zu machen, was aus dem Wort, dem Term passiert, den ich da eingebe. Kommen wir doch mal auf das experimentelle Suchen zurück. Also wenn ich nicht weiß, was ich genau suche, wenn ich meine Suchergebnisse vielleicht auch ein bisschen anders anschauen möchte oder wenn ich eine Datensammlung explorieren möchte. Ich fange mal mit diesem zweiten an. Im Moment ist das Suchen ja so gestaltet, dass die Ergebnisse in Listen kommen, in Kacheln ausgegeben werden. Bei Bildsuchen hat sich das irgendwie als Standard etabliert. Da kann man dann durch die Kacheln durchscrollen, kennt man ja auch von Shoppingseiten. Gibt es auch andere experimentelle Ansätze vielleicht, wie man die Suchergebnisse sich anzeigen lassen kann? Also ich denke da an Darstellungsverfahren wie dem Clustering, mit dem man Gruppen und Haufen, also Bildhaufen bilden kann. Das wäre weniger linear und könnte mehrere Dimensionen abbilden, als es eine Listenansicht könnte. Gibt es da Ansätze, einen anderen visuellen Zugang zu den Suchergebnissen zu gestalten?
Ich glaube, es gibt da auf jeden Fall, also ich finde das spannend, das Thema. Und es gibt ja auch verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Vicus-Projekt, das eben versucht, durch Visualisierung bestimmte Datenbestände anders darzustellen. Bei den klassischen Bildsuchmaschinen ist das, glaube ich, noch nicht der Fall. Was wir bei Prometheus jetzt integriert haben, was auch schon ganz viele andere Museumsdatenbanken integriert haben, ist die Anzeige der Größe zum Beispiel. Also dass man eben, sonst hat man immer die gleichen Kacheln und weiß eigentlich gar nicht, wie groß sind die Bilder wirklich. Und dass wir da eben das mittlerweile anzeigen. Aber du hast natürlich völlig recht, so eine Visualisierung zeigt dir eben auf den ersten Blick bestimmte Dinge. Also wenn du jetzt sagst, Relevanz oder so möchtest du sehen, dann kannst du das natürlich auf einen Blick sehen, was ein spannender Ansatz ist, auf jeden Fall.
Ja, lass uns da ein Projekt draus machen.
Ja, können wir gerne machen.
Ich habe auch nur ganz spontan daran gedacht, ist vielleicht auch nur ein Hirngespinst. Ich fände es halt ganz spannend, wie bei einer realen Bildersammlung einfach durch solche Haufen durchzublättern oder im Zettelkasten nochmal mal schnell durchzusuchen und zu gucken, was das ist.
Ja, nee, das kann man natürlich machen, aber auch da, also muss man halt eben wissen, was man reingibt, ne? Weil also diese Cluster, im besten Fall hat man dann auf einen Blick, kann man dann direkt erahnen, wie das Ganze strukturiert ist, aber die entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern halt da muss man dann irgendwie die Ähnlichkeit, muss man auch wieder operationalisieren, was ich halt vorhin schon gesagt habe, ne? Man muss halt irgendwie den Rechner dazu bringen, bestimmte Dinge näher zueinander zu gruppieren. Das kann man halt eben über viele verschiedene Merkmale oder Features, nennt man das, machen. Ne? Also verschiedene Metadaten, irgendwie im Künstlerinnenfeld steht das Gleiche oder der Titel ist gleich oder es ist in der gleichen Zeit oder am gleichen Ort entstanden, das Kunstwerk, oder hängt im gleichen Museum. Das sind ja alles halt eben so unterschiedliche Merkmale, die ich halt eben in diese Cluster-Analyse mit reinbringen kann. Und je nachdem, was man da nimmt, sieht dann halt eben, dass das sehen dann die Cluster am Ende auch anders aus oder die Visualisierung dann am Ende auch anders aus. Und wenn man halt eben dabei Fehler macht, dann hat man vielleicht irgendwie Zusammenhänge zwischen Dingen, die halt gar nicht zusammenhängen, sondern die halt Artefakte in den Metadaten sind oder so.
Aber man könnte ja zumindest zu einer Suchanfrage tatsächlich nach Relevanz eben das Bildmaterial visualisieren. Das wäre ja ganz spannend, weil den Ranking-Score hat man ja.
Ja, aber also nach Relevanz, das ist ja eigentlich eine lineare Funktion. Irgendwas ist relevanter oder weniger relevant. Da gibt es ja keine, oder gibt es Relevanzverzweigung. Also das macht ja das, was Cluster ausmacht. Oder halt eben so, ne? Also wenn das halt in mehrere Dimensionen verzweigt. Bei einer Liste hat man halt immer nur eine Dimension. Ne? Die fängt halt oben an und die hört unten auf. So, da hat man halt eben eine ganz klare eindimensionale Sache. Das Spannende bei Clustern oder halt eben bei so mehrdimensionalen Darstellungen ist halt, dass man dann da verschiedene Formen der Nähe visualisieren kann.
Naja, da ist wohl gerade ein Dominostein angestoßen worden. Mal schauen, was sich daran noch entwickelt oder damit noch entwickelt. Jetzt sprechen wir zwar über Bilddatenbanken, auch im Fall von Prometheus, aber das, was wir in der Kunstgeschichte eigentlich suchen, sind Kunstwerke. Man hat es irgendwie vor inneren Auge, man sucht eine Vergleichsabbildung, hat Darstellungsarten und versucht es dann irgendwie in Text zu bringen, dass man suchen kann. Oder man weiß, es hängt in einem Museum irgendwie in der Ecke und versucht es dann über den Standort zu finden. Also irgendwie wie selbstverständlich, wenn wir über Suchmaschinen und Suchen gesprochen haben, haben wir eigentlich ignoriert, dass wir etwas suchen, was wir sehen. In den Suchmaschinen suchen wir aber nach Texten, also nach den Metadaten. Jetzt haben wir da über diese ganzen Verfahren gesprochen. Es ist dann auch klar geworden, warum linguistische Verfahren so wichtig sind, um das Suchen zu erleichtern. Aber, jetzt muss man ganz ehrlich fragen, sind wir da nicht so ein bisschen lost in translation, weil wir immer das, was wir vor innerem Auge sehen, übersetzen müssen?
Kommt drauf an, ne? Also wir, so Bildähnlichkeiten, das, also halt die Bildsuchmaschinen sind wahnsinnig spannend, aber halt auch sehr viel schwerer zu erfassen und auch zu implementieren. Das liegt vielleicht halt eben auch ein bisschen daran, dass wir uns halt eben größtenteils über Sprache verständigen. Das ist auch nochmal vielleicht so ein kurzer Seitenhieb. Es gibt ja halt eben mit DALL-E und mit ChatGPT halt zwei Systeme, die gerade KI einsetzen, um Dinge auch zu schaffen. Ne? Aber halt eben DALL-E macht das mit Bild und ChatGPT macht das mit Text. Und bei DALL-E hat jetzt niemand gesagt, das ist ein intelligentes Ding oder so. Und bei ChatGPT streiten sich die Geister gerade. Ne? Also versteht das und ist das vielleicht sogar eine tatsächliche künstliche Intelligenz und so weiter. Das hat sich bei DALL-E jetzt tatsächlich keiner Gedanken darüber gemacht. Das liegt halt eben daran, dass Text irgendwie viel, viel näher ist. Ja? Und halt eben auch, wenn wir Bilder suchen, suchen wir Bilder von Künstlerin X. oder Y oder halt eben mit bestimmten Titeln oder halt eben in bestimmten Landschaften und so weiter. Ne? Oder tatsächlich auch welche Elemente vorkommen. Aber halt eben diese Bildähnlichkeit zu untersuchen, das wird ja auch gemacht und es kommt ja auch demnächst dran.
Vor allen Dingen muss man dann ja erstmal definieren, was man unter Ähnlichkeit versteht. Das ist ja auch schwierig. Also wenn du sagst, du weißt genau, da ist ein Bild in einem Museum und das will ich finden, dann kannst du es ja in erster Linie nur mit Text finden, weil wie willst du, du hast ja das Bild nicht, dann musst du es ja mit Text finden. Aber wenn ich das Bild habe, was will ich dann eigentlich suchen? Möchte ich dann die gleichen Bilder, also Dubletten finden, also digitale Abbildungen von dem Bild? Möchte ich Bilder mit dem gleichen Motiv finden, mit den gleichen Farben oder mit ähnlichen Farben und so weiter? Also das muss ich ja irgendwie auch erstmal definieren.
Ja, deswegen lernen wir in der Kunstgeschichte auch die Eckphrasis, also der Umschreibung von dem, was wir sehen und die Beschreibung des Visuellen. Also nicht nur um suchen und zu finden, sondern dass wir auch ganz genau sagen, was wir vor dem inneren Auge haben.
Genau, ich würde ganz kurz nur eine Anekdote, und zwar wurde ich tatsächlich bei meinem letzten Vortrag auch gefragt, in einem Seminar von bei Studierenden, ob es möglich wäre, in Prometheus einfach was zu zeichnen und dann würde man die Bilder finden, weil eben genau das, was du eben angesprochen hast, man hat irgendwie eine Vorstellung davon, man hat ein Bild vor Augen, weiß aber den Künstler, die Künstlerin nicht mehr und den Titel nicht. Und das finde ich eine spannende Frage. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Tool, das einzusetzen.
Aber wenn es dann um Vergleichsabbildungen von Kompositionen geht, oder ich ein Pendant suche, eine ähnliche Darstellungsart in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Hintergründen, dann wäre so eine visuelle Suche doch ganz spannend.
Auf jeden Fall.
Aber da brauchen wir, glaube ich, eine eigene Folge dafür. Da ist das Thema zu komplex. Danke euch auf jeden Fall, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt, was hinter diesem kleinen Suchschlitz passiert. Ich glaube, die Expertensuche wird mein neuer Freund.
Ja, vielen Dank. Also, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke, Jacqueline.
Diese Folge wurde von Jacqueline Klusig-Eckert produziert im Auftrag des Arbeitskreis Digitale Kunstgeschichte. Unterstützt wird sie dabei von der Redaktion der Arbeitskreismitglieder Peter Bell, Lisa Diekmann, Peggy Große, Waltraud von Pippich und Holger Simon. Finanziert wird Artistocast, der Podcast zur digitalen Kunstgeschichte von NFDI for Culture, dem Konsortium internationalen Forschungsdateninfrastruktur, das sich mit Forschungsdaten zu materiellen und immateriellen Kulturgütern befasst. Unterstützt wird Artistocast durch den Deutschen Verband für Kunstgeschichte. Du hast noch eine Frage oder Anregungen? Kontaktiere uns einfach unter podcast@digitale-kunstgeschichte.de.